ARD.
Die Union hat ihren Kanzlerkandidaten. Warum ist das wichtig?
Erstmal keine Chipfabrik in Magdeburg. Platzen die Hightech-Träume?
Hunderte Nutztiere in Deutschland sterben gerade an der sogenannten Blauzungenkrankheit und Landwirte fürchten um ihre Existenz.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Einen schönen guten Morgen. Heute ist Mittwoch, der 18. September. Mali Schaum aus Köln und Moritz Zacho aus Hannover sind heute für euch da.
Schönen guten Morgen. Gestern Nachmittag habe ich wirklich gedacht, also wenn einer mal so ein richtig gutes Beispiel für deutsche Nüchternheit sucht, hier ist es. Also da verkündet eine der größten deutschen Parteien ihren Kanzlerkandidaten für die nächste Wahl. Und das geht dann so.
Friedrich Merz macht's.
Ja, nix Luftballons, ja, die da irgendwie runterregnen oder Konfetti wie in den USA, ne, bei den Demokraten oder Republikanern, so 4 Tage Parteitag und Stars aus den Hitparaden treten auf. Nee, Familienmitglieder und lauter Tränen. So ist das nicht. Bei uns ist das wirklich so.
Friedrich Merz macht's.
Ja, so nüchtern haben die Unionsparteien CDU und CSU das verkündet gestern, dass Friedrich Merz von der CDU der nächste Bundeskanzler werden soll, wenn beide Parteien bei den Wahlen in einem Jahr richtig gut abschneiden. Und der stärkste Herausforderer von Friedrich Merz daraufhin so:
Es ist mir recht, wenn Herr Merz der Kanzlerkandidat der Union ist.
Ja, Moritz, deutsche, ne? Nüchternheit.
Ist mir recht.
Bundeskanzler Scholz von der SPD, ne, der Vollständigkeit halber, haben wir gerade gehört. Der hat ja selber auch im Sommer erst mit wenig Tamtam einfach gesagt, dass er für seine Partei gerne nochmal Kanzler werden möchte, ne, von wegen Nüchternheit und so. Wir haben hier halt einfach keinen Personenwahlkampf in Deutschland, wie in den USA, hast du gerade schon gesagt. Trotzdem ist es für uns natürlich interessant zu wissen, wen wir wohl als Kanzler bekommen würden, je nachdem, wie die Wahlen im kommenden Jahr dann so ausgehen. Wenn die Unionsparteien was zu sagen hätten, dann soll es also Friedrich Merz werden, der ist ja aktuell Bundesvorsitzender der CDU. Joachim Friedrich Martin Josef Merz übrigens mit vollem Namen.
Ne? Hast du schön nachgeguckt, oder?
Ja, der ist fast 2 Meter groß, der Herr Merz. Er wird in diesem Jahr noch 69 Jahre alt und kommt aus dem Sauerland in Nordrhein-Westfalen, aus Brilon.
Warst du schon mal im Sauerland?
Nee, tatsächlich noch nicht. Du?
Ja, ich war da schon öfter, also vor allem im Winter, so Winterberg kennt man vielleicht, ne? Da fahren viele Leute gern zum Skifahren hin, viele Niederländer kommen auch gerne rüber deswegen, also Es ist sehr schön teilweise im Sauerland, wirklich, also Rodeln, Skifahren, aber auch Wandern, aber die Sauerländer, die haben so einen gewissen Ruf weg, vielleicht zu Recht, vielleicht zu Unrecht, ein bisschen was stimmt ja immer, aber nüchtern sollen sie sein, pragmatisch, so westfälisch, handfest, ne, nicht so Halligalli, Leben, Lachen, Karneval feiern wie hier bei mir
so
im Rheinland.
Du.
Ja, genau. Aber egal, ob das stimmt mit den Klischees, Sauerland, also Merz ist so einer, ich weiß nicht, wie du siehst, aber ich finde, der kommt tatsächlich eher sachlich rüber. Nicht so besonders herzlich, gerne mal polternd und durchaus auch so schneidend. Ne? Also seine bisherigen Beliebtheitswerte deutschlandweit sind bislang auch nicht die allerbesten. Aber im Gegensatz zu Kanzler Scholz kann er gut sticheln. Und er kann die Leute auch durchaus mit leicht populistischen Tönen aus der Reserve locken.
Nicht Berlin, nicht Kreuzberg. Gillamos, meine Damen und Herren, ist Deutschland.
Die kleinen Paschas. 300.000 Asylbewerber, die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine.
Holla die Waldfee, da eckt man auch mal an.
Friedrich Merz führt ja die größte Oppositionspartei im Bundestag an. Er ist seit 25 Jahren Politiker. Er war Abgeordneter im Europäischen Parlament, dann im Bundestag. Dann hat er wieder als Jurist gearbeitet und war mal Aufsichtsratsvorsitzender des größten Vermögensverwalters der Welt, BlackRock. Und da wurde er auch zum Millionär. Vor 6 Jahren ist er dann wieder in die Politik zurück und jetzt eben Kanzlerkandidat wahrscheinlich der Union. Er hat bislang aber nie ein politisches Amt inne gehabt. Also er war jetzt nie Bürgermeister oder Ministerpräsident oder so.
Friedrich Merz hat gestern auch schon gesagt, was ihm politisch besonders wichtig sei in dem Wahlkampf, der da jetzt kommt, nämlich die Themen Migration und auch Wirtschaft. Also er will zum Beispiel die Bedingungen für Unternehmen im Land verbessern, sagte er. Interessant ist übrigens, dass die Parteien CDU und CSU ihren gemeinsamen Kandidaten für die nächste Wahl diesmal wirklich relativ reibungslos gefunden haben, zumindest offiziell. Das war beim letzten Mal ganz anders. Da gab es so viel Streit zwischen den Schwesternparteien CDU und CSU, dass ihnen das im Wahlkampf richtig geschadet hat. Diesmal waren ja 3 Männer da auf dem Zettel der Unionsparteien, ne, die alle als Kanzlerkandidaten in Frage gekommen wären. Einmal Hendrik Wüst, Ministerpräsident von NRW, dann Friedrich Merz und Markus Söder. Mal wieder, muss man sagen, der bayerische Ministerpräsident. Und da haben wir natürlich schon gedacht, was sagen denn die Bayern dazu, dass Söder auch diesmal nicht Kanzlerkandidat der Union geworden ist? Und haben eine kleine absolut nicht repräsentative Umfrage gemacht. Also liebe Leute, lieber Merz oder Söder als Kanzlerkandidat?
Weder noch. Der Merz, den hätte ich gern als Wirtschaftsminister gehabt oder Finanzminister. Und der Söder, der war für mich ein Rädchen im Wind, der dreht sich, wie er es braucht. Dann lieber den Hagel, heißt der, ich glaube aus Nordrhein-Westfalen, den hätte ich da eher gesehen.
Ja, finde ich eigentlich ganz gut, dass das so läuft, ja. Dass der Söder in Bayern bleibt.
Nö, Markus Söder hätte ich mir nicht gewünscht. Aber ich weiß nicht, ob der Herr Merz jetzt besser ist. Keine Ahnung.
Also mit bayerischen Kandidaten hat die CDU eigentlich noch nie Glück gehabt. Das war schon immer nicht gut. Ich finde ihn eigentlich gar nicht schlecht, aber eben sehr regional bayerisch. Und Herr Merz wäre vor 20 Jahren gut gewesen, aber nicht mehr heute.
Tja, warten wir es mal ab, was dann am Ende dabei rumkommt. Alle Kandidaten fürs Kanzleramt müssen ja auch noch offiziell von ihren Parteien abgenickt werden. Wenn ihr jetzt sagt, ich will noch mehr zur Union und der K-Frage hören, dann empfehlen wir euch den Podcast von Politikum. Da gibt's immer Impulse mit Humor, der die Welt auch ein bisschen erträglicher macht. Politikum findet ihr zum Beispiel in der ARD-Audiothek und wir verlinken euch den Podcast natürlich auch in der Folgenbeschreibung.
Ich stelle mir ja gerade immer noch vor, wie das gestern hätte laufen können, sage ich mal. Also wenn die Union sich von den USA nur so ein bisschen was abgeguckt hätte. Ich stelle mir so den Enkel von Helmut Kohl vor, weißt du, wie der so wie Hulk Hogan in den USA so auf der Bühne steht, so sein Hemd zerreißt und darunter steht auf so einem T-Shirt Welt, Merz. Oder die Söhne und Töchter von Merz, die brechen so vor der Bühne in Tränen aus. Ne? Seine 7 Enkelkinder tanzen und klatschen. Ne? Und sein Lieblingstrompeter Till Brönner, wusstest du das? Sein Lieblingstrompeter ist Till Brönner.
Habe ich schon mal gehört, ja.
Und der spielt natürlich dann in meiner Vorstellung gerade die Hymne des Sauerlands. Kennst du die?
Wie geht die?
Sauerland, mein Herz schlägt für das Sauerland. Kannst du fühlen jetzt, oder?
Unsere Kurznachrichten.
Gestern sind im Libanon hunderte sogenannte Pager explodiert. 9 Menschen sind dadurch getötet worden, mehr als 2700 verletzt. Darunter wohl zahlreiche Mitglieder der radikal-islamischen Hisbollah. Pager, das sind kleine Geräte, auf denen kurze Nachrichten empfangen werden können. Die Hisbollah verwendet solche Empfänger statt Handys, um nicht geortet werden zu können. Pager explodieren aber nicht einfach so. Experten vermuten, dass sie mit Sprengstoff ausgestattet und dann über ein Funksignal zur Explosion gebracht worden sind. Die Hisbollah und die libanesische Regierung machen Israel dafür verantwortlich.
In Sachsen bleibt das Hochwasser voraussichtlich unter der höchsten Alarmstufe 4. Und in Bayern entspannt sich die Lage etwas, nachdem der Regen jetzt aufgehört hat. Weiter nördlich an Oder und Elbe wird der Scheitelpunkt, also der höchste Wasserstand, allerdings erst gegen Ende der Woche erwartet. Wesentlich dramatischer ist gerade die Lage in Österreich. Dort sind nämlich an mehr als 20 Stellen Dämme gebrochen.
US-Rapper Sean Combs, besser bekannt als P. Diddy, der ist am Montag verhaftet worden. Ihm wird Erpressung, Verschwörung und Sexhandel vorgeworfen. Die zuständige Haftrichterin hat gestern den Kautionsantrag abgelehnt. Die Staatsanwaltschaft hält ihn für gefährlich. Der Rapper muss somit bis zum Prozess in Untersuchungshaft bleiben. Wenn er schuldig gesprochen wird, drohen ihm mindestens 15 Jahre Haft. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, ne? Aber ich würde ja manchmal echt gerne wissen, wie sich so ein Telefonat zwischen einem Spitzenpolitiker und einem Geschäftsführer einer internationalen Firma anhört. Ich habe da so meine Vorstellung.
Klingeling.
Hallo, hier ist Pat Gelsinger, der Chef der US-Chip-Firma Intel. Ich wollte Sie nur mal persönlich informieren, das tut mir jetzt echt leid, ne? Aber ja, das wird erstmal nichts mit meiner Chip-Firma in Magdeburg. Wir haben gerade einfach nicht so viel Geld und deswegen verschieben wir unsere Pläne um 2 Jahre. Tschüss.
Ja, und alle deutschen Politiker so, was jetzt, wie jetzt? Ich rufe lieber nochmal zurück. Also wir wissen nicht, wie es abgelaufen ist, aber der Intel-Chef hat Bundeskanzler Olaf Scholz angerufen und auch Sachsen-Anhalts Ministerpräsidenten Rainer Haseloff. Hat ihnen das wirklich per Telefon erzählt, hat Haseloff bestätigt, dass er diese Firma nicht bauen wird, erstmal in Magdeburg. Das sollte eigentlich in diesem Jahr anfangen mit dem Bau. Da sollten 3000 Arbeitsplätze geschaffen werden. Und damit wollte Deutschland auch unabhängiger werden von Asien auf diesem so wichtigen Chip-Halbleitermarkt. Aber alles erstmal vorbei, zumindest auf Eis gelegt, heißt es offiziell, finden die Leute in Magdeburg natürlich trotzdem nicht so super.
Ja, das war klar, nachdem was da drüben alles passiert ist. Jetzt, wo sie miese machen, ist klar, dass sie nicht mehr investieren. Lohnt sich ja für die nicht. Das ist viel zu teuer hier drüben, also von daher war das abzusehen.
Wenn Intel jetzt nicht kann, dann müssen wir warten. Im besten Fall klappt das.
Darf ich einfach nur lachen? Weil wir es damals schon gesagt haben, mein Mann und ich, dass da nichts kommt.
Das war eigentlich abzusehen. Und in 2 Jahren, das ist totaler Quatsch. Man sollte sich lieber bemühen, dass irgendwelche anderen Industrien rankriegt oder so auf diese Fläche.
Es kann ja natürlich mal passieren. Also, dass eine Firma plötzlich doch nicht so gut dasteht wie gedacht und dann nicht investieren kann. Aber wir haben nochmal recherchiert für euch, warum es denn gerade bei Intel nicht so gut läuft.
Die US-Firma steht schon seit einer Weile unter Druck, weil es bei herkömmlichen Computerchips und bei spezialisierten KI-Chips nicht so gut läuft wie gedacht. Ihre Chips gelten nämlich momentan als qualitativ einfach nicht so hochwertig wie Chips von anderen Herstellern. Intel hat allein im vergangenen Jahr einen Milliardenverlust gemacht und da steuert Firmenchef Pat Gelsinger eben momentan gegen. Er hat angekündigt, weltweit 15.000 Arbeitsplätze abzubauen und er will einige Milliarden einsparen. Und deswegen hat er eben kein Geld, um in eine neue Firma in Magdeburg zu investieren.
20 Milliarden Euro teuer wäre das für Intel nämlich geworden. Also das hätten die gebraucht, um die Firma dort hochzuziehen. Und die Bundesregierung hätte 10 Milliarden Euro noch dazugegeben. Also das haben sie zumindest versprochen. Jetzt kann man sagen, wenigstens haben sie dieses Geld noch nicht an Intel überwiesen. Also die EU hätte diese Subventionen noch genehmigen müssen. Und plötzlich, kann man so sagen, sind da in Deutschland 10 Milliarden Euro frei, also vorerst. Ne? Finanzminister Christian Lindner, der hat direkt gestern auf der Plattform X angekündigt, er fände es auch schon sehr gut, dieses Geld jetzt zu nutzen, um zum Beispiel den geplanten Haushalt der Bundesregierung so ein bisschen aufzuhübschen.
Ja, natürlich findet er das, aber da hat er die Rechnung ohne Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck gemacht, denn der hat direkt gesagt, dass die 10 Milliarden Euro für Intel ja eigentlich aus seinem Klima- und Transformationsfonds abgezweigt werden sollten und dass sie dann bitteschön auch dafür jetzt wieder eingeplant werden. Das sind also, ihr merkt, weitere Diskussionen vorprogrammiert. Aus wirtschaftlicher Sicht ist das für Magdeburg jetzt natürlich ein super GAU, ne? Dass da erstmal keine 3000 neuen Arbeitsplätze entstehen. Aber Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff ist zuversichtlich, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. In 2 Jahren soll die Chipfirma da an den Start gehen. Der Intel-Chef habe ihm das im Telefonat zumindest gesagt, dass er an dem Projekt festhalten wolle.
Dann hoffen wir mal, dass das stimmt. Und Sachsen-Anhalt wäre dann natürlich mehr als froh, weil die haben schon viel Geld ausgegeben. Millionen Euro haben die schon ausgegeben, damit das Grundstück für den Bau dieser Fabrik vorbereitet werden kann. Und auch für die Wirtschaft generell wäre es wichtig, dass der Bau der Firma wirklich nur aufgeschoben ist. Denn wir haben ja während der Corona-Pandemie erlebt, was passiert, wenn Lieferketten aus Asien nicht funktionieren. Dann gab es keine Chips für Deutschland. Das bedeutet dann zum Beispiel für die Autoindustrie, dass da nichts produziert werden kann, weil eben zum Beispiel Chips gebraucht werden, um Systeme in einem Auto ja zu steuern.
Na, egal ob wirtschaftlich wichtig oder nicht, Kritiker des Projekts bleiben skeptisch. Erstmal wurde ja auch kritisiert, dass Deutschland so viele Milliarden in so ein einziges Projekt investieren will. Da hieß es, dass die Gewinne die Subventionen am Ende gar nicht decken würden. Und noch so ein Argument, Magdeburg sei auch gar nicht so attraktiv für Fachkräfte.
Umweltschützer, glaube ich, werden auch froh sein, dass die Firma erstmal nicht gebaut wird, dass Intel da erstmal nicht kommt, denn diese große Chipfabrik versiegelt natürlich große Flächen und nimmt Tieren den Lebensraum und verbraucht viel Wasser.
Viele Landwirte in ganz Deutschland sind gerade total besorgt, verlieren hunderte Tiere wegen der sogenannten Blauzungenkrankheit. Das ist vor allem im Norden, auch bei mir in Niedersachsen, ein großes Thema, aber auch bei dir in Nordrhein-Westfalen bis runter nach Baden-Württemberg und Bayern. Für Menschen ist die Viruskrankheit ungefährlich, für manche Landwirte geht es aber um ihre Existenz, weil ihre Rinder, Schafe und Ziegen daran erkranken.
Die Krankheit heißt so, weil die Schleimhäute der Tiere sich so bläulich, gräulich verfärben können. Das ist ein Symptom, nach dem Landwirte und Schäfer gerade so gucken, wenn sie ihre Herden überprüfen. Weitere Symptome sind Entzündungen im Maul, in den Gelenken auch. Viele Tiere können dann kaum noch fressen oder auch saufen. Manche erblinden, die bekommen oft auch hohes Fieber und sterben dann einfach. Die Krankheit wird zwar nicht von Tier zu Tier übertragen, sondern durch sogenannte Gnitzen. Das sind kleine Mücken, die tragen das Virus in sich und die sind aber leider überall gerade und infizieren mit diesem Virus Rinder und Schafe, Ziegen, aber auch Lamas und Alpakas. Und das ist für so einen Schäfer wie Sven Schäffler im Landkreis Oldenburg richtig, richtig dramatisch.
Also ich muss sagen, durch die Blauzunge ist für mich der schönste Beruf, den es gibt, zum schlimmsten geworden. Also man möchte eigentlich nur, dass das, am liebsten würden wir jetzt gerade gar keine Tiere haben.
Es gibt nämlich aktuell auch keine wirklich wirksamen Therapien, wenn es die Tiere erwischt hat. Also Tierärzte können nur Symptome behandeln, können Fieber senken und Schmerzmittel geben.
Schäfer Sven Schäffler hatte vor dem Ausbruch der Blauzungenkrankheit etwa 4000 Tiere. Heute sind es fast 900 Schafe, Böcke und Lämmer weniger. Er fürchtet also wirklich um seine Existenz. Das Virus breitet sich in Deutschland vor allem seit Anfang Juli sehr stark aus. Im Landkreis Stade bei mir in Niedersachsen sterben gerade so viele Tiere, dass es kaum noch möglich ist, alle Kadaver abzuholen. In Schleswig-Holstein liegt die Zahl der betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe schon über 1000. Da kümmert sich ein Unternehmen, das vom Land beauftragt wurde, um die Tierkadaver.
Und dieses Unternehmen muss auch Extraschichten fahren, um diese verstorbenen Tiere abzuholen. Und wenn dann weitere Tiere sterben, bevor der LKW kommt, können die meist gar nicht mit abgeholt werden. Es gibt da schlichtweg keine Kapazitäten. Deswegen müssen die Landwirte im Landkreis Stade die Kadaver wirklich selber sammeln und dann erstmal nur mit Planen irgendwie abdecken.
Und das Tragische ist aber wirklich, dass die Landwirte gerade auch einfach nicht mehr viel machen können, als einfach abzuwarten.
Es gibt zwar eine Impfung gegen diese Blauzungenkrankheit, aber bei der sind viele Landwirte skeptisch, weil die Impfung nur per Notfallzulassung auf dem Markt ist. Man weiß also wenig über mögliche langfristige Folgen. Und die Landwirte sind vor allem deswegen skeptisch, weil eine andere Impfung schon wieder vom Markt genommen worden ist. Die hatte den Tieren nämlich gar nicht geholfen, sondern hatte sie sogar erst mit der Krankheit infiziert.
Ja, diese Impfung per Notfallzulassung, die gerade auf dem Markt ist, ist bloß das Einzige, was wirklich helfen kann gegen die Symptome und gegen die weitere Ausbreitung. In Niedersachsen rufen deswegen die Bauernverbände, Landwirte gemeinsam mit der Tierseuchenkasse dringend dazu auf, ihre Tiere zu impfen. Was Landwirten jetzt aber helfen kann, die natürlich auch schon viele Tiere verloren haben möglicherweise, es ist natürlich Geld. Die Landwirtschaftliche Rentenbank hat deswegen ein Finanzierungsprogramm eröffnet, damit Landwirte leichter an Darlehen rankommen können.
Es gibt noch eine Hoffnung, nämlich die kühlere Jahreszeit, der Herbst. Wenn es bald kühler wird, dann haben es diese Gnitzen, die Mücken, die das Virus übertragen, schwerer. Die überleben dann schlichtweg nicht. Die Ständige Impfkommission geht deshalb davon aus, dass die Ausbreitung der Blauzungenkrankheit bald ihren Höhepunkt erreicht hat. Das war's. Für heute zumindest. Morgen sind wir wieder da. Wir wünschen euch einen tollen Start in diesen Tag.
Wir sind Marli Schaum und Moritz Zacho und wir freuen uns auf morgen. Ciao.
Ciao.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.